SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen, eine weitere Folge Fakt ab. Wir haben für euch Cooles aus der Wissenschaft ausgegraben und ich hoffe, ich kriege nicht sofort jetzt den ersten auf den Deckel für ausgegraben. Heute am Mikrofon sind für euch Eneas Roch und auf der anderen Seite
Julia Nestlen. Hallo zusammen. Ja, Eneas, was würdest du dir denn perspektivisch wünschen, was man dir ins Grab mitgibt als Grabbeigabe, was man dann irgendwann vielleicht auch wieder ausgraben könnte?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe davon ja selber nichts mehr. Ich möchte auch nicht, dass irgendwelche gierigen Leute bei mir plündern.
Ja.
Irgendwas Haltbares, eine Steintafel, wo draufsteht, was ich für ein cooler Typ gewesen bin. Dass
okay.
Man in 30.000 Jahren noch sagt, wow, das war wohl ein toller Typ.
Mhm, okay, okay. Also für die Dame von Welt in Mittelfranken vor 1400 Jahren, da musste es dann schon ein eiserner Klappstuhl sein.
Ne? Ein was?
Ein eiserner Klappstuhl, ja. Also vor allem finde ich wichtig, ein eiserner Klappstuhl, ne? Nicht so billig Kram aus Holz, sondern so ein richtig guter eiserner Klappstuhl. Also ohne Witz, ne? Also solche klappbaren Hocker, die begleiten uns heute eher unbequem und gottlos durch den Campingurlaub, aber meinen Recherchen nach waren so Klappstühle in der Antike ausgesprochen würdevolle Sitzgelegenheiten und sehr begehrt. Und wenn du mal nachdenkst, hast du Asterix-Comics gelesen? Die Römer, die sitzen doch auch immer auf so Stühlen, wo unten so was Goldenes, Geschwungenes in X-Form drunter ist.
Also ja,
das sind auch Klappstühle im Grunde.
Ah.
Ja,
das ist verrückt. Goldene Klappstühle.
Goldene Klappstühle. Ja, also ich meine, das waren welche, hätte ich jetzt so interpretiert. Und als ausgegraben wurde dieser Klappstuhl im Kreis Ansbach in einem kleinen Ort, der heißt Entsee. Und man weiß, dass es diesen Ort schon seit dem frühen Mittelalter gibt. Und deswegen.
Das war eine beliebte Klappstuhlmanufaktur damals, oder?
Ganz beliebte Manufaktur. Nee, dieser Ort, der hat einfach eine lange Geschichte, da wird immer wieder was ausgegraben und deswegen ist natürlich auch bei einer neuen Baustelle direkt ein paar Archäologen mit am Start, die stehen damit auf der Matte, beziehungsweise in dem Fall das Landesamt für Denkmalpflege war natürlich direkt am Start und die haben dann eben bei der neuen Baugrube tatsächlich das Grab eines Mannes und das Grab einer Frau gefunden und der Typ…
Und das Grab eines Klappstuhls.
Moment, der Typ war klassisch mit den Waffen begraben, mit einem Leibgurt und so und die Frau eben mit dem Klappstuhl unter anderem. Also der Klappstuhl lag bei ihr im Grab drin. Also als aus der Antike langsam Frühmittelalter wurde, aus dieser Zeit ist das vermutlich, so 600 nach Christus möglicherweise. Und ich stelle es mir so vor, dass das gerade so die Zeit war, wo man so die römische Toga, wir hatten es ja gerade von Asterix, dann gegen den kratzigen Wollmantel getauscht wurde, wenn es so ein Übergang war ins Mittelalter. Aber das war wahrscheinlich geschichtlich nicht so ganz korrekt. Aber wie auch immer. Es ist auf jeden Fall was ganz Besonderes jetzt, dieser Klappstuhl, dass die Bayern da den Klappstuhl ausgegraben haben. Zu den Gags kommen wir später. Aber es ist tatsächlich nicht ganz ungewöhnlich wohl. Man hat in Europa schon sage und schreibe 29 Klappstühle ausgegraben in verschiedenen Gräbern. Aber das
und wir reden hier immer von historischen Klappstühlen, jetzt nicht von so einem.
Ich weiß nicht, wer sich heute noch im Klappstuhl begraben würde, vielleicht der große Campinggott. Das Besondere ist eben, dass es einer ist aus Eisen. Und es ist erst der zweite in Deutschland aus Eisen aus dieser Ära. Und
wie schlimm. Stell dir mal vor, du hast jetzt bei dir was Tolles ausgegraben und willst natürlich jetzt auch irgendwie Presse dafür bekommen. Und jetzt ist es nicht irgendwie eine Mumie oder nicht irgendwie ein Speer. Es ist nur ein Klappstuhl und dann noch nicht mal der erste. Das ist der zweite Klappstuhl, zweite Preis.
Aber ich sag mal so, also die Schlagzeile, die Bayern haben den Klappstuhl ausgegraben, hat sich natürlich trotzdem extrem gut verkauft. Das muss man den Schlagzeilenschreibenden schon lassen. Die ganzen Gags zu Schuh des Manitou blieben dann natürlich auch nicht aus, auch auf Twitter. Es ging auf jeden Fall heiß, heiß, heiß her. Genau, wir waren bei
der Frage zum Material.
Ja,
du hast gesagt, das Wichtige ist, als würden wir öfter zusammenarbeiten.
Als würden wir öfter, genau. Also Eisen. Stichwort Eisen.
Ja,
genau.
Du hast gerade gesagt, nicht solche billigen aus Holz. Da denke ich so, das klingt ja schon, als hättest du so den Lebensstandard der Pharaonin, weil die billigen sind doch wohl aus Plastik, oder?
Nicht
so ein billiges Geschmeiß da aus Holz.
Ich habe im Sinne.
Geh er mir aus den Augen, einen billigen Klappstuhl.
Ich habe im Sinne der feinen Dame, von deren Klappstuhl jetzt ausgegraben wurde, geredet. genau, also aus Eisen. Und lange hat man auch überhaupt nicht gerafft, dass diese Gestelle, die man da gefunden hat, ne, die Auflage aus Leder ist natürlich verrottet gewesen. Man hat auch lange gedacht, dass diese Gestelle, die man dann ausgrabt, Bratspieße waren. Oder vielleicht irgendwelche Raubhaken, nennt man das wohl. Und
was ist ein Raubhaken?
Ja, also du, da müssen wir jetzt mal kurz googeln, damit ich das nochmal sehr gut beschreiben kann. Pass auf, ganz kurz.
Weil Raub ist ja sozusagen, ich halte jemandem die Knarre unter das Gesicht und sage, Herr mit deinem Geld, sonst drücke ich ab. Und ein Raubhaken ist irgendwie, Herr mit deinem Geld, sonst klappe ich dich mit meinem Klappstuhl zusammen, oder?
Ich glaube, diese Beschreibung ist gar nicht so
Raubhaken,
schlecht.
Raubhaken, ja.
Raubhaken. Also heute findet man darunter eher sowas, was aussieht wie so ein Angelhaken.
Angelsport.
Ja, aber ich vermute mal, es war ein Kriegsgerät.
Wofür brauchen Sie den Raubhaken? Ach, zum Angeln.
Vielleicht tatsächlich, wenn ich das jetzt google, wenn ich das hier in meiner Suchmaschine eingebe, kriege ich gar keine guten Ergebnisse.
Duschraubhaken. Duschraubhaken.
Ja, vielleicht ist ja ein findiger Archäologe oder Archäologin unter euch, die das uns erklären kann, was ein Raubhaken ist. Also ich sehe auch, es wird immer wieder genannt. Raubhaken, Waagbalken, Bratspieße, als das wurde es interpretiert. Aber gut, was es genau ist. Harpago wird durch Raubhaken ersetzt. Es wurde benutzt, um Mauern niederzureißen. Da haben wir es. Also ein Kriegsgerät.
Klingt für mich jetzt erstmal nicht sofort nach Raub. Eine Mauer niederreißen klingt eher nach Einbruch. Aber Einbruchshaken klingt vielleicht komisch. Raubhaken ist ja schon gleich ein geileres Wort.
Ja, und seit der römischen Antike hat man halt diese nicht Raubhaken, sondern Klappstühle aus Eisen oder aus Bronze auch hergestellt. Natürlich ist Eisen und Bronze, das sind natürlich viel wertvollere, wie nennt man das denn? Baustoffe. Materialien auch sehr gut, als eben beispielsweise Holz und deswegen, ne, schön haltbar, halten das ganze Leben lang, kriegt man praktisch zur Geburt als Geschenk schon seinen Klappstuhl vielleicht, wie auch immer. In der Funktion war das auch ein bedeutendes Amtszeichen in der Gesellschaft tatsächlich. Also wenn du das hattest, wenn du dich auf deinen schönen eisernen Klappstuhl setzen konntest, wusste man, das ist vermutlich eine wichtige Person und hat vermutlich Autorität, Macht und auch eine Würde. Ne? Und dieses Klappstühlchen wird natürlich jetzt auch weiter untersucht. Es wird natürlich hoffentlich noch viel mehr rausgefunden, ob es vielleicht noch irgendwelche Ornamente und so gibt, woher er ist. Vielleicht ist er ja aus Rom. Ich male mir bunte Geschichten aus, wie er zu dieser Dame gekommen ist.
Zwei Fragen sind auch noch offen für die Wissenschaft. Frage 1 ist, woher weiß man, dass es sich um einen Klappstuhl handelt und nicht doch um einen Bratspieß? Da hat vielleicht einfach nur einer seine Kücheneinrichtungen vergraben und es handelt sich nicht um irgendwas, wo du was drauf spießt. Und Frage 2, war der Stuhl aus Eisen wirklich so toll oder waren die echt coolen Stühle damals aus Holz, aber sind leider alle verrottet?
Das ist eine sehr, sehr gute Theorie, aber dadurch, dass es ja wirklich so um Amtswürde ging und so weiter, gehe ich davon aus, dass vielleicht hier tatsächlich der Wert den Style-Faktor überwogen hat. Bei der Einschätzung, ob ein Klappstuhl jetzt wert und cool ist oder nicht cool.
Erzähl das mal den jungen Leuten,
ja. Auf der anderen Seite aber mit Klappstuhlreisen damals. Also heute, ne, wir nehmen die ja, weil sie leicht sind, weil man sie leicht zusammenklappen kann, leicht transportieren. Aber so ein Eisenklappstuhl, ich habe jetzt keine Infos drüber gefunden, wie schwer der ist, aber den musst du ja erstmal transportieren. Brauchst du erstmal deine 3 Pferdekarren, um deinen Klappstuhl mit dir rumzutragen.
Wenigstens klappbar, das ist schon mal was.
Immerhin!
Wo wir gerade schon beim Thema früher und sowas glaubst du sind. Was glaubst du denn, Julia, seit wann können Menschen Arme und Beine amputieren? Das ist ja jetzt durchaus knifflig.
Also bewusst amputieren oder die Wunden versorgen, nachdem ein Tiger mir meinen Arm abgebissen hat?
Bewusst amputieren.
Können. Also ich meine, ich sag mal, sobald man einen Stein hatte, den man spitz und scharf kriegt, war das vermutlich möglich, oder? Also bestimmt seit, also 2 Jahre, nachdem Menschen ein Werkzeug herstellen konnten.
Sehr optimistische Schätzung. Man geht bisher davon aus, das habe ich auch neu gelernt, wissen, was man eigentlich nicht braucht, dass die älteste Amputation bisher eine Unterarm-OP bei einem Bauern in Frankreich war, vor rund 7000 Jahren.
Also die älteste nachgewiesene, ne?
Ja, die älteste, die man bisher kennt.
Okay.
Das heißt natürlich nicht, dass es nicht noch ältere gibt. Aber jetzt, auf Borneo wurde ein Skelett gefunden, das hat nur einen Fuß. Und okay. Das Skelett ist älter als der französische Bauer.
Wie viel?
Das ist wirklich ein Klopper. Deswegen steht das auch im Fachblatt Nature und nicht etwa im Fachblatt ältere Füße als gedacht. Das Skelett ist 31.000 Jahre alt. Also ich bin ja oft so ein bisschen durcheinander, wenn da irgendwas jetzt ein bisschen früher ist als sonst. Ja, da kann ich eh nicht einordnen, dann kann mir die Zeit nicht vorstellen. Aber 7.000 Jahre her oder 31.000, das ist schon ein Sprung.
Viermal so, mehr als viermal. Krass. Okay. Aber trotzdem etwas später, als es Menschen gab. Also
meine ja, aber auf jeden Fall lange, bevor Menschen irgendwie Felder bestellt haben und sesshaft geworden sind. Mhm. Das waren also gar nicht nur Jäger und Sammler. Das waren Jäger und Sammler und Chirurgen.
Amputateure. Okay, krass.
Amputateure.
Weiß man, also warum ist man so sicher, dass diese Person nicht einfach ohne Fuß geboren ist?
Ich habe auch gedacht, heute sagen wir, oh, Applaus für diese tolle Leistung. Wer weiß, ob es nicht ein Unfall war.
Ja.
Aber die ExpertInnen meinen da, das sind Archäologinnen aus Australien, das sieht alles viel zu professionell aus, zu sauber und vernünftig und auf eine ganz bestimmte Art und Weise sind die Knochen verwachsen. Also da hat offenbar jemand wirklich selber diesen Fuß abgesägt. Und das, was jetzt daran so toll ist, was auch ein bisschen gegen deine These spricht mit dem, ja, Hauptsache, du hast einen scharfen Stein, dann klappt das schon. Die sagen jetzt, du brauchst, damit das funktioniert, ein umfassendes Wissen über Gliedmaßen, Muskeln und Blutgefäße. Sonst schneidest du ab und stirbst daran.
Ja,
zum Beispiel an Sepsis, an Blutverlust, einfach leer geblutet oder was auch immer.
Mhm.
Und die wissen jetzt, diese Person damals hat noch ein paar Jahre überlebt. Das war ein Teenager und starb erst im Alter von etwa 20 Jahren, haben die dann rausgefunden. Das heißt, da hat jemand mit einem, also was denn, mit ohne Fuß, ich wollte gerade sagen, mit einem amputierten Fuß, also ohne Fuß, noch 5-6 Jahre gelebt.
Okay, also mit 20 war man ja damals wahrscheinlich schon sehr, sehr alt, oder? Also die Menschen sind ja damals nicht so alt geworden. Ist er dann eines natürlichen Todes gestorben danach? Weiß man das?
Man weiß da relativ wenig und ich staune sowieso, was die alles wissen. Woher wissen die genau, wie alt der war, als der das, also anhand des Knochenwachstums kann man sagen, okay, das muss noch in dem Wachstum gewesen sein. Aber woher wissen die, wie alt er ist? Und jetzt kommt's, sie haben Kohlestücke untersucht, die in der Nähe des Grabes gefunden wurden. Sekunde mal, da liegt einfach alte Kohle rum. Aber nein, sie haben auch noch einen Backenzahn bestimmt.
Okay.
Aber ansonsten, eine ganze Menge ist unklar. Warum das Bein abgenommen werden musste, unklar. Welches Werkzeug benutzt wurde, keine Ahnung. Gab es Betäubung, keine Ahnung.
Oh, bestimmt nicht. Okay, und was machen wir jetzt damit?
Jetzt wissen wir, wie lange Menschen das schon können und was ist daran cool. Nicht nur, dass man denkt, boah krass, die haben damals ja noch im Prinzip ja im Urwald gewohnt.
Hm.
Das waren ja halbe Affen. Mhm. Ich hoffe, jetzt ist keiner beleidigt. Ist das so von wegen, ist das korrekt, das zu sagen? Hört ja keiner mehr. Also die konnten schon Füße amputieren und was auch noch krass ist, dass da jemand sozusagen ohne Fuß noch ein paar Jahre gelebt hat. Das heißt, der musste ja versorgt werden, der musste sich darum gekümmert werden. Und das hat so Jäger und Sammler ja ganz schön aufgehalten. Das war ja nicht, dass man irgendwo gewohnt hat und gesagt hat, na gut, dann bleibst du halt auf deinem Zimmer.
Hm.
Sondern die hatten da jetzt jemanden, um den man sich kümmern musste.
Stimmt, das sagt auch ganz schön viel einfach über die soziokulturellen Gefüge auch damals. Ne? Also, dass das gar nicht unbedingt Einzelkämpferinnen, Einzelkämpfer waren oder nur irgendwie in kleinen Gruppen unterwegs. Also, um eine Person irgendwie mitzuversorgen, das ist ja schon eigentlich ein enormer Mehraufwand, auch eine Person mitzuschützen in einer Situation, die bedrohlich wird und so weiter. Ne? Also das ist ja, stimmt, das ist nochmal eine ganz neue Ebene.
Ich bin auch erst so ein bisschen hellhörig geworden, als ich gesehen habe, oh, das steht bei Nature, das muss was Tolles sein, weil habe ich selber für mich überlegt, was ist denn daran toll? Meine Fuß amputieren klingt jetzt für mich eher leicht. Ne? Also wenn wir beim Wandern gehen und du rutschst in eine Felsspalte und hängst dann da fest und schreist, Hilfe, Hilfe, du musst mich befreien, da würde ich eher jetzt beherzt zur Säge greifen, als wenn du rufst, Hilfe, Hilfe, operiere mich am Gehirn. Da würde ich denken, nee, traue ich mich nicht. Also was absägen, finde ich, klingt jetzt erstmal leicht. Ja.
Leichter,
aber ja, ist es nicht. Ich habe dann geguckt, wie geht amputieren und so. Da war der halbe Abend auch rum. Ich habe einen super Artikel gefunden zum Thema Amputieren und unten drunter steht, dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstbehandlung verwendet werden.
Stell dir vor, du beklemmst so in der Felsritze erstmal hier Handy, Suchmaschine auf. Okay, was mache ich? Oh, darf ich nicht benutzen? Oh, darf ich nicht benutzen? Okay, auch nur allgemeine Hinweise. Oh.
Schade.
Was würde denn das Rote Kreuz machen, wenn ich den Notruf wähle und sage, Leute, ich stecke hier fest. Wie amputiere ich mich am besten? Ihr kommt hier sowieso nicht hin. Wahrscheinlich, wenn sie nicht hinkommen, hat man auch keinen Empfang. Das ist ein ganz anderes Problem. Naja, okay. Mhm.
Die Sache mit den Gliedmaßen ist durchaus interessant. Ne? Du hast ja gerade gesagt, woher weiß man, dass das Kind da nicht einfüßig geboren wurde. Okay, das kriegt man irgendwie hin. Aber man weiß ja sehr vieles nicht. Und jetzt habe ich mir überlegt, war es vielleicht keine echte Operation, sondern war es eine Strafe, wurde einem was abgehackt. Aber das ist alles viel zu sauber geschnitten und auch, dass danach noch der 6 Jahre gelebt hat, spricht dagegen.
Also, ganz kurz, für was könnte das eine Strafe sein? Weil, also man kennt ja so aus Filmen oder die Strafe, dass wenn man was klaut, dass dann die Hand abgehackt wird. Hat er was mit dem Fuß geklaut? Was ist passiert?
Du hast den eisernen Klappstuhl umgetreten.
Dafür möge dein Fuß abgehackt werden. Okay, ja, aber weiter im Text.
Dass man auch ein Konjunktiv nochmal benutzen darf. Und das in einem modernen Podcast, wer hätte das gedacht? Man findet in auf Borneo und auch in Europa manchmal Abbildungen von Händen, was jetzt nicht verwundert, denn sie sind ja sehr prominente Körperteile. Und manchmal fehlen dabei Fingerglieder. Da denkt man sich, aha, wurden damals also auch schon Finger amputiert? Und das weiß man nicht, ob da Finger abgehackt wurden für Strafe oder vielleicht Schönheitsideal, keine Ahnung. Oder, und das ist eine geile Idee, man weiß es auch nicht, so wie ich das verstanden habe, hat man damals sich irgendwie gewinkt oder so oder hatte irgendwie Gesten mit abgeknickten Fingern einfach, abgewinkelte Fingerglieder, so wie beim Metal-Konzert so, keine Ahnung. Und das wurde dargestellt. Also sind die Handdarstellungen vielleicht einfach Darstellungen von Gesten. Und da dachte ich, das kann uns auch passieren in 30.000 Jahren. Dann sehen die hier unseren Like-Daumen und denken, oh mein Gott, die Menschen um 2000, die hatten keine Finger mehr, nur noch eine Faust mit Daumen. Wie haben die es denn geschafft, so ein Smartphone zu bedienen? Ja, aber wenn du damals, also wenn du in 30.000 Jahren was ausgräbst, dann weißt du gar nichts über unsere Zeit und findest halt überall nur so gelbe Daumen ohne Finger. Vielleicht wird das ja alles falsch gedeutet, was wir hier erleben. Ne, genauso wie wir gerade überlegt haben, ist der Klappstuhl wirklich ein Klappstuhl oder ein Spieß? Vielleicht deuten unsere Nachfahren alles falsch. Das wäre uns zu wünschen. Das fände ich toll. Wir haben zwar Computer gebaut und sind zum Mond geflogen, aber wir haben auch die Erde zerstört und ich hoffe, dass das im Laufe der Geschichte einfach unter den Teppich fällt. Und im Geschichtsbuch im Jahr 30.000 steht, damals 2000, das waren tolle Typen. Dumm, aber toll.
Wir kommen von Filmen wie 120 Stunden oder Saw zu einem anderen, einer Serie, in der auch Hände abgehackt wurden, zu Game of Thrones.
Ich glaube, es sind 127 Stunden. Ich glaube, es wurde 7 Stunden mehr gesägt.
Nee, genau. Game of Thrones. Also ich wette, dass, ich weiß nicht, bei dir vielleicht auch, aber bestimmt auch bei einigen von euch da draußen, gerade auf der Watchlist das Prequel von Game of Thrones steht. House of Dragons heißt es. Und es ist ja eine Serie, die praktisch vor Game of Thrones spielt. Es ist ein Drama zum Hause Targaryen. Und es wird Zeit, dass wir hier auch mal uns den ernstzunehmenden Themen widmen, in diesem wissenschaftlichen Podcast, nämlich ob Drachen denn fliegen können. Und auch die Drachen, die in Game of Thrones und dieser Prequel-Serie vorkommen. Und die Antwort ist, ich hol mal aus. Also, wenn man sich mal guckt, gibt es denn Vorbilder, von denen wir auf jeden Fall wissen, dass sie geflogen sind auf der Erde? Ja, es gab Dinos.
Taube.
Also, Hühner auch. Es gibt Dinos, also Echsen, die auch fliegen konnten. Obacht, jetzt hier ein neues Tier für Kuba statt ein Fluss. Quetzalcoatlus. Ich glaube, ich habe es richtig.
Ich hatte da gerade einen Aussetzer in der Leitung. Wie war das? Ich habe ein ganz komisches Wort gehört. Ich glaube, es war verschlüsselt.
Quetzalcoatlus. Die haben vor bis zu 72 Millionen Jahren maximal wohl gelebt. Und die waren 15 Mal schwerer als der schwerste fliegende Vogel heute. Hast du eine Idee, wer der schwerste fliegende Vogel heute ist?
Mir fallen nur Beleidigungen ein.
Es sind die afrikanischen Riesentrappen mit 19 Kilo. Straußen und so, die können ja nicht fliegen. Aber dieser Quetzalcoatlus, bei dem ist das insgesamt so ein bisschen besser gelaufen mit dem Verhältnis Masse zu Flügelfläche und Muskeln und so, als bei den Drachen bei Game of Thrones. Das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Weil es ist tatsächlich ja folgendes Problem, wenn man sich diese Tiere mal anguckt. Du hast immer das Problem, mehr Muskelmasse, mehr Gewicht. Problem, Straußen zum Beispiel, too fat to fly, auf jeden Fall. Und mehr Muskeln brauchen ja dann auch schwerere Knochen und das ist wieder mehr Gewicht, das ist alles ganz schwierig. Aber gucken wir uns doch mal an, wie schwer sind denn die Drachen überhaupt von Game of Thrones? Und man kann sich das zum Beispiel anhand ihrer sehr berühmten Reiterin von Daenerys, das ist die Dame mit den langen blonden Haaren, angucken. Also die ist vermutlich so 60 Kilo schwer oder so und ein Drache ist ungefähr 44 Mal so schwer vermutlich wie sie, wiegt also 2,6 Tonnen.
Super Schätzung. Was schätzen Sie, wie viel Mal schwerer ist der Drache? 44.
Also das wurde hochwissenschaftlich ausgerechnet natürlich. Und Flügelfläche wahrscheinlich ungefähr so 64 Quadratmeter, also kleine Wohnung, drei Zimmer oder so. Und dieses Gewicht, 2,6 Tonnen, so zum Vergleich, das ist ungefähr wie so ein kleiner weiblicher Elefant, aber halt, also ohne die Flügel, ne? Und in der Filmwelt scheint auch insgesamt, wenn man sich das anguckt, so schwer ist das Tier, bla bla bla, eine ähnliche Schwerkraft zu herrschen als bei uns, ne? Also, weil wenn es wäre wie auf dem Mond, dann könnte der Drache ja lustig umherhüpfen wie ein Känguru und das wäre alles viel einfacher, aber das tun die nicht in dieser Serie.
Deswegen, im Weltall wird der Drache einfach die ganze Zeit fliegen.
Wenn man ihn einmal anschubst, könnte er sehr lange fliegen. Auf jeden Fall, also man kann es drehen und wenden. Zusammenfassung erstmal, der Drache ist zu fett. Das funktioniert alles nicht. Aber ich fand es jetzt ganz erfrischend, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, dass es auch...
Das hast du jetzt alles selber ausgerechnet oder ist das irgendwie...
Es gibt einen Menschen, den ich auch gleich zitiere, der das mit ausgerechnet hat. Mhm. Genau. Ich fand es aber ganz erfrischend, dass dieser Mensch, der heißt Guy Grattan, er ist Luftfahrtingenieur von der Brunel University of London, der hat gesagt, ich gehe da jetzt mal konstruktiv ran. Ja, ich gucke nicht nur, was funktioniert alles nicht an diesem Film, sondern frage mich, wie könnte es denn funktionieren? Man muss ja nicht immer,
sehr guter Ansatz.
Ja, man muss ja nicht immer irdische Maßstäbe anlegen. Ja, man kann ja auch mal gucken, wie muss denn diese Welt funktionieren, damit dieser Drache fliegen kann. Und das finde ich irgendwie ganz cool, weil er hat gesagt, er beobachtet in dieser Welt, dass spannenderweise jeder Mensch einfach einen Speer aufheben kann und sehr, sehr weit den werfen kann. Oder irgendwelche Sachen, auch Steine, können Menschen auf einmal sehr, sehr weit werfen. Das heißt, er hat die Theorie, dass da vielleicht die Luft einfach anders drauf ist in Westeros und diese Luft einfach mehr Auftrieb generiert. Jetzt hat er sich überlegt, wie müsste diese Luft zusammengesetzt sein? Ne? Sauerstoff, wir auf der Erde hier haben 21%, wenn es mehr ist, tendieren dazu, sehr entflammbar zu sein. Wenn man sich aber mal anguckt, was in der Serie passiert, wenn dieser Drache Feuer spuckt, die gehen alle sehr direkt in Feuer auf. Das heißt, das ist schon mal ein Argument dafür, dass es vielleicht auf Westeros etwas mehr Sauerstoff in der Luft gibt. Und dann könnte man noch dazu geben, Argon. Und Argon ist ja auch auf der Erde das dritthäufigste Gas. Ist nicht so viel, aber wir haben es hier auch auf der Erde. Aber mit 70% Argon in der Luft könnten diese Drachen fliegen. Hat halt nur ein paar Nebeneffekte, die wir vielleicht auch nennen sollten. Argon wirkt nämlich betäubend und da hat er dann aber auch eine Theorie zu. Vielleicht trinken die ja die ganze Zeit da einfach gar keinen Wein und werden deswegen betrunken, sondern sie trinken einfach nur Traubensaft und das Argon in der Luft ist dafür verantwortlich, dass sie ständig sehr betrunken wirken, wenn sie Gelage haben, weil sie einfach zu lange draußen sind. Mir hat das sehr gut gefallen, dass er diese Überlegungen angestellt hat. Ich habe dann auch mal geguckt, gibt es denn irgendwelche Planeten in unserem Sonnensystem, auf denen viel Argon ist? Es sind Planeten, auf denen man, glaube ich, dann wirklich aufgrund von Temperatur vielleicht eher schwierig leben könnte. Venus hat zum Beispiel viel Argon. Aber auf Westeros wissen wir jetzt, es würde funktionieren. Man müsste nur die Atmosphäre im Vergleich zur Erde ein bisschen anders gestalten.
Sorry, dass ich nicht sofort Applaus gebe, aber ich denke die ganze Zeit drüber nach. Heißt das Argon?
Argon oder Argon? Also ich habe extra, wir gehören ja ne, zum SWR und zur ARD, in dieser tollen ARD-Aussprachedatenbank nachgeguckt und der Typ sagt sowohl Argon als auch Argon.
Cool, dann machen wir das ja auch so, dann darf ich Argon sagen und du sagst Argon. Ja. Also Argon, das ist ein Edelgas und soweit ich weiß, heißt das irgendwie von irgendeinem griechischen Wort und das heißt so viel wie faul. Weil man damals festgestellt hat, dass das reagiert mit nichts. Das ist so reaktionsträge, genau, nennen wir das auch. Und weil es das erste war, dachte man, prima, das nennen wir gleich das faule Gas und dass danach noch irgendwie 100 andere, na 100 nicht, aber eine ganze Handvoll andere kommen, Pech, der Name war dann schon vergeben. Daher der Name.
Aber hat Argon dann auch was mit Fäulnisgeruch zu tun?
Nee, das ist einfach nur faul im Sinne von reagiert mit
es ist,
nichts.
Es ist faul, okay, weil wenn es jetzt auch noch in Westeros die ganze Zeit stinken würde, das wäre ja wirklich richtig, richtig doof.
Aber das wird doch passen. Ich stelle mir so archaische Welten sowieso immer vor, egal jetzt welches Fantasy-Universum, ich denke immer so, man sieht Leute ja selten bei der Körperhygiene, dann tragen die schwere Lederklamotten und kämpfen den ganzen Tag. Das muss nach Schweiß gestunken haben ohne Ende.
Ich fände es auch interessant mal zu wissen, wie riecht es denn tatsächlich an den Filmsets? Ne? Weil die, also das mit, dass die Kostüme die ganze Zeit anhaben, ist ja klar. Werden die jeden Abend gewaschen? Was passiert da eigentlich? Ich bin auch bei solchen Filmen wirklich froh, dass es doch noch kein Geruchsfernsehen so verbreitet gibt, weil ich meine, klar, man sagt ganz oft, oh, bei so Kochshows oder so wäre das ganz toll, aber sorry, ich will nicht wissen, also ich will nicht riechen wie so ein Mittelalterrauch, wenn ich das angucke und ich will auch nicht in 4D-Kino haben, wenn mich ein Drache feuerspeiend anspuckt. Das muss ich nicht unbedingt fühlen. Es ist völlig okay, dass es nicht so ist.
Also Fazit ist, wir brauchen eine etwas andere Atmosphäre. Könnten wir da leben? Also wie viel Argon war das jetzt? Argon?
70%.
Das ist viel.
Das ist relativ viel. Also wahrscheinlich werden wir relativ schnell dann benommen. nenn ich es mal.
Benommen oder tot wahrscheinlich.
Das Problem ist halt auch, dass du da ja dann nicht rauskommst. Also außer du hast da so dein Sauerstoffzelt neben deinem mittelalterlichen Schuppen.
Der Leiter der britischen Umweltbehörde sagt in der Times, die Menschen müssten weniger zimperlich sein, wenn es darum geht, Trinkwasser aus der Kläranlage zu trinken.
Ist das ein Vertreiber von Durchfallmitteln?
Du denkst da gleich, er hat da weitere Aktien in dem Thema.
Ich möchte da bitte die Compliance-Mission mal draufsetzen.
Wir haben Dürre, sagt er, wir haben Wassermangel. Hier in Great Britain ist es schon schlimm genug, aber guck mal, der Rhein, der ist so niedrig, dass keine Schiffe mehr fahren können. Ein Phänomen, was wir überall beobachten, wir haben zu wenig Wasser und jetzt müssen wir Wasser sparen und demnächst müssen wir halt Abwasser aus der Toilette zu Trinkwasser aufbereiten.
Okay.
Wie findest du das?
Also ich habe ehrlich gesagt großes Vertrauen in Reinigungsanlagen. Ich meine, auf der ISS wird es doch auch gemacht.
Ehrlich gesagt, da habe ich gedacht, wäre das nicht schon längst? Also es hat mich gar nicht gewundert, weil ich trinke jetzt nicht, wenn ich den Hahn aufmache, denke ich nicht, oh, das kommt direkt aus den Alpen, aus der Quelle, und tatsächlich wieder was gelernt. Also doch, das Umweltbundesamt sagt, unser Trinkwasser stammt zu 70% aus Grundwasser, also 50 Meter tief im Boden oder tiefer. Und die anderen Prozente sind See- und Flusswasser und sowas. Und das Abwasser, na gut, das ist ein bisschen gemogelt jetzt, das Abwasser wird im Klärwerk gereinigt und dann zurückgeleitet. Es ist dann natürlich auch wieder irgendwie im Fluss und so im Wasserkreislauf drin. Aber es wird nicht direkt wieder in den Hahn gegeben. Und das ist jetzt eine Idee, Toilet to Tap, wenn ihr das mal googeln wollt, dass man also direkt wie auf der ISS das Abwasser sofort reinigt.
Und dann hat jeder zu Hause seine kleine Reinigungsanlage, oder wie?
Soweit war die Idee aus Großbritannien jetzt nicht, sondern da wurde nur gesagt, es wird gereinigt, ich gehe davon aus, in der Kläranlage. Und das gibt's schon, natürlich, in Gegenden, wo es trocken ist und wo gleichzeitig Leute auch viel Geld haben, in Kalifornien nämlich, da gibt's schon Trinkwasser aus Abwasser und das hat mich verblüfft, das dauert ungefähr nur eine Stunde. Da kommt also das Dreckswasser an, da steht dann, natürlich haben sie es ein bisschen plakativ ausgeschmückt, weil sie bewerben ihre Firma, es ist schmutzig, es stinkt, voller Viren und Müll. So, dann wird es geklärt und dann kommt das geklärte Wasser, das sieht sauber aus, ist es aber noch nicht, man kann da noch nicht mal drin baden, dann kommt das in diese Firma. Und dann machen die da drei Schritte, Mikrofiltration, Umkehrosmose, auch schön für Galgenmännchen, und UV-Desinfektion. Dein Tier mit Kuh habe ich schon wieder vergessen.
Okay, warte, ich gucke nochmal nach.
Du kannst es auch nicht mehr.
Moment, Quetzalcoatlus.
Quetzalcoatlus, ja. Also Umkehrosmose und Quetzalcoatlus. Also und UV-Desinfektion und dann ist das wieder trinkbar und das dauert eine Stunde und das ist zwar extrem energieaufwendig, aber wenn man kein Wasser hat, dann nimmt man doch lieber mühsam gereinigtes als gar keins.
Okay, also das Wasserproblem lösen wir, die Klimakrise aufgrund von krasser Energieverschwendung noch nicht.
Ja, was heißt denn Verschwendung? Also in diesem Fall, da würde ich doch lieber auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten.
Stimmt.
Als auf Wasser. Dann habe ich geguckt, gibt es nicht andere Möglichkeiten, billig an Wasser zu kommen, wenn Wasser demnächst teuer wird? Man kann es auch entsalzen, aber da haben die natürlich in Kalifornien auch schon dran gedacht. Sie haben ja Ozean vor der Tür. Und sie sagen, nein, entsalztes Wasser, $3,000 pro Acre-Foot und recyceltes Abwasser nur $1,800 pro Acre-Foot.
Moment, Acre-Foot?
Acre-Foot, genau.
Okay, also Foot, also das ist dann ein Acre, aber ein Foot hoch?
Ja, genau. Es ist eine komische Einheit und ich habe ein Herz für komische Einheiten, solange ich nicht mit denen rechnen muss. Acre-Foot kannte ich noch nicht und du hast vollkommen recht, es ist ein Acre, also so ein Feld, ein Foot hoch mit Wasser. Ich habe mich da so hingesetzt mit dem Taschenrechner, also oben gerechnet, wenn ich mich nicht vertippt habe, ist ein Acre-Foot 43.000 ungefähr Kubikfuß. Also wenn du es gerne in Kubik hast, sind das Kubikfuß. Und das sind ungefähr 1,2 Millionen Liter. Das heißt, Acre-Foot ist offenbar eine Einheit für Seen oder Flüsse und jetzt nicht was, wo man Milch mitkauft. Außer du trinkst sehr gerne Milch.
0,00. Okay, ich habe die ganze Zeit so im Kopf, wenn wir das tatsächlich machen, das ist ja praktisch so ein sich selbst erhaltendes und wieder recycelndes System. Wenn ich jetzt einmal sage, ich nehme 100 Liter oder ein Acre-Foot-Liter, was auch immer.
Ein Acre-Foot-Liter geht nicht.
Ein Acre-Foot-Liter, ein Acre-Foot-Wasser. Wie lange kann ich dann von diesem Wasser leben? Also wie viel Wasser geht eigentlich verloren dadurch, dass ich es trinke oder evaporiere oder so? Kann man das sagen?
Ja, natürlich kann man das sagen.
Auf der ISS berechnen die es bestimmt.
Bestimmt, das wissen die.
Ja. Genau. Ich werde das mal, das werden wir mal recherchieren und nachliefern, wie viel, also beispielsweise, ne, ISS kennt man ja auch, könnte man ja mal als Beispiel nehmen, wie viel Wasser da eigentlich gerechnet wird, also wie viel die ganze Zeit wieder im selben Kreislauf bleiben kann. Das finde ich gerade sehr spannend. Okay.
Die Idee aus Abwasser, recyceltes Wasser zu machen, die liegt ja vollkommen auf der Hand, weil wegschmeißen wäre blöd. Mhm. Ich frage mich, warum Leute da so Hemmungen haben, weil ich ja eh schon gedacht hatte, das Wasser, was hier aus dem Hahn kommt, ist ja im Wesentlichen irgendwie aufbereitet. Aber offenbar muss man Leute mitnehmen, heißt es ja immer, ne? Abholen. Und die Wasserbehörde von Singapur, die hat extra eine Biersorte herausgegeben, die gemacht ist aus Recyclingwasser. Die soll Leute sensibilisieren für Wasserknappheit. Und wenn du das im Internet suchst, was findest du? Nur billige, blöde Schlagzeilen, Bier aus Urin. Ich gehe davon aus,
schmeckt das
dass
Bier denn?
Abwasser mehr ist als Urin. Und wenn ich mir aussuchen dürfte, was ich trinke an Abwasser, dann wäre Urin noch unter den Sachen, die ich eher nochmal probieren würde. Ich habe das Urinbier nicht getrunken.
Okay, weil das wäre natürlich das wichtigste Argument, ne? Also sensibilisieren kannst du mich hin und her, aber wenn das Bier halt nicht schmeckt, dann bin ich auch überzeugt, dass das Wasser nicht schmeckt, was da recycelt rauskommt.
Ich weiß nicht, ob der Bierkonnoisseur herausfindet, ob das Wasser besonders gut war, weil so ein Hopfen hat ja schon einen sehr starken Eigengeschmack.
Das stimmt. Aber ey, wenn du mal denkst auf Festivals, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal auf einem Festival warst, aber also nach spätestens einem halben Tag sind ja alle Urinale voll. Wie viel Milliarden Liter Bier könntest du aus diesem Urin brauen? Das wäre doch, also auf Festivals könnte man da so ein hermetisch, ich habe große Pläne.
Auf was für Etepetete-Festivals gehst du denn, wo es Urinale gibt? Aus der Nummer kommen wir nicht mehr gut raus. Ich habe gerade schon durchgedacht, beim Kubikfuß wollen wir damit nicht aufhören. Erst hatten wir den amputierten Fuß, jetzt haben wir Kubikfuß. Das wäre eine schöne Klammer gewesen. Mhm. Jetzt sind wir wieder bei Fäkalien gelandet. So ist es bei Fucked Up.
Ach ja.
Ich mache mir jetzt erstmal ein Urinbier auf. Schönen Feierabend.
Gönn dir. Ich setze mich auf den Klappstuhl und gönn mir da.
Und amputiere mir was.
Nein, ich gönne mir hier mein gutes Quellwasser aus Baden-Baden. Ja, das kommt. Ich habe nämlich die Vorstellung, das kommt hier schön aus der Bergquelle im Schwarzwald. So.
Prost. Leute, bis nächste Woche. Cheers.
Ja, macht's gut. Und hier, wenn jemand von euch uns sagen kann, was dieses Ding war, was wir da archäologisch suchen wollten, ob wir das richtig interpretiert haben, Rauhaken war der
oder
Name. Raubhaken. Warte mal.
Haben wir uns nur verlesen und es ergibt alles Sinn, weil es...
Genau, klärt uns auf jeden Fall und wir freuen uns auch immer einfach über eure Nachrichten, wo ihr uns hört. Schickt die gerne unter anderem an fuckedup@swr2.de oder über WhatsApp oder wenn ihr uns auf Instagram findet, schickt uns einfach durch. Wir freuen uns immer von euch zu hören und wir hören uns nächste Woche.